Wir haben in unserem Lied gesungen, dass der Herr Jesus die Grundlage für eine herrliche Zukunft für uns ist. Dass er das Weizenkorn ist, das in die Erde gefallen ist und gestorben ist. Und über diese herrliche Zukunft möchte ich jetzt mal etwas mit euch lesen. Nicht zuletzt auch resultiert das etwas als Ergänzung aus der Beschäftigung mit dem Propheten Daniel. Ich würde vorschlagen, dass wir das 5. Kapitel aus dem Buch der Offenbarung miteinander lesen. Offenbarung 5. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Throne saß, ein Buch beschrieben, inwendig und auswendig, mit 7 Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme ausrief: Wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und niemand, der in dem Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde vermochte, das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Und ich weinte sehr, weil niemand würdig erfunden wurde, das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamme Juda ist, die Wurzel Davids, das Buch zu öffnen und seine 7 Siegel. Und ich sah inmitten des Thrones und der 4 lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das 7 Hörner hatte und 7 Augen, welche die 7 Geister Gottes sind, die gesandt sind über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Throne saß. Und als es das Buch nahm, fielen die 4 lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamme. Und sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, welche die Gebete der Heiligen sind. Und sie singen ein neues Lied: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott erkauft durch dein Blut aus jedem Stamm und Sprache und Volk und Nation und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht. Und sie werden über die Erde herrschen. Und ich sah, und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron her und um die lebendigen Wesen und die Ältesten. Und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und Tausende mal Tausende, die mit lauter Stimme sprachen: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Segnung. Und jedes Geschöpf, das in dem Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meere ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Throne sitzt, und dem Lamme die Segnung und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 4 lebendigen Wesen sprachen: Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Und ich möchte noch einen Vers lesen aus dem Evangelium des Johannes, was im Grunde gar nicht in den Gedanken dieses Kapitels hineingehört, aber ich möchte gerne einen Unterschied doch noch deutlich machen, und zwar einen Vers aus Kapitel 17 des Evangeliums. Kapitel 17, Vers 24, da sagt der Herr Jesus dort auf dem Obersaal, bevor er nach Gethsemane geht, im Vers 24, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, auf dass sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, das Buch der Offenbarung ist ein ganz besonderes Buch. Ganz besonderes Buch unter den Büchern des Neuen Testaments. Johannes schrieb dieses Buch wahrscheinlich gegen Ende des ersten Jahrhunderts, als der Verfall in den bestehenden Gemeinden, über die anderen Apostel, zum Beispiel Petrus, in seinem zweiten Brief geschrieben hatte, doch sichtbar zu werden begann. Er schrieb dieses Buch nicht in seiner Eigenschaft als Apostel, sondern in seiner Eigenschaft als Prophet. Propheten reden bekanntlich immer dann zum Volk Gottes, wenn Verfall eingetreten ist. Sie riefen zur Buße und warnten vor dem Gericht Gottes. Und das ist auch genau die Botschaft, die Gott durch dieses Buch an sein Volk, die Christenheit, gibt, an sein himmlisches Volk. Schon in den ersten Versen dieses Buches wird der prophetische Charakter ganz deutlich. Der erste Vers hier in diesem Buch lautet, da ist die Rede von Jesus, der seit Ewigkeiten der Mittelpunkt und der Ausführende der Ratschlüsse Gottes ist. Im ersten Vers heißt es, Offenbarung Jesu Christi, welche Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und durch seine Engel sendend, hat er seinem Knechte Johannes gezeigt, der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi, alles, was er sah. Diese Offenbarung wurde also dem Menschen Jesus gegeben. Er gab sie an einen Engel weiter, der sie nun seinerseits Johannes bekannt machte. Der Schlüssel zur Prophetie des Buches der Offenbarung ist zweifellos hier der 19. Vers im ersten Kapitel. Da kommt Johannes den Auftrag, Vers 19, Kapitel 1, schreibe nun, was du gesehen hast, und was ist und was nach diesem geschehen wird. Das, was Johannes gesehen hat, hat er in Kapitel 1 beschrieben. Nämlich den Herrn Jesus in richterlicher Würde inmitten der sieben Gemeinden Kleinasiens. Das, was ist, hat Johannes in den Kapiteln 2 und 3 beschrieben. Und das sind die Briefe an die sieben Gemeinden, die damals in Asien bestanden. Anders gesagt, umfasst der Ausdruck das, was ist, die Zeitperiode der Christenheit, angefangen von Pfingsten bis zu dem Zeitpunkt, in dem der Herr Jesus die Gläubigen, also auch seine Gemeinde, hier von der Erde entrückt, in den Himmel entrückt. Wir können auch sagen, dass die sieben Briefe in ihrer Reihenfolge, Kapitel 2 und 3, die Entwicklung der Kirchengeschichte bzw. die Entwicklung der Christenheit von Anfang bis zur Entrückung widerspiegelt. Und das, was nach diesem geschehen wird, hat Johannes ab Kapitel 4 beschrieben in diesem Buch. Kapitel 4 beginnt: Nach diesem sah ich, und siehe, eine Tür ward aufgetan in dem Himmel. Und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune mit mir reden, sprach: Komm hier herauf, und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Johannes wird im Geiste von der Erde entrückt und bekommt die Dinge im Himmel gezeigt. Die Stimme, die Johannes auffordert, komm hier herauf, denke ich, ist ein symbolischer Hinweis auf die Entrückung der Gläubigen, die in 1. Thessalonicher 4 genauer beschrieben wird. Und damit zugleich ein Hinweis auf das Ende der heutigen Gnadenzeit. Wenn der Herr Jesus wiederkommt und uns von dieser Erde entrückt, beziehungsweise wenn wir bei seinem Kommen auferstehen, sollten wir schon vorher heimgegangen sein, dann werden wir genau das erleben, was hier ab Kapitel 4, Offenbarung 4 beschrieben ist. Da steht im Himmel ein Thron. Darauf sitzt der ewige, dreieinige Gott, der da Anbetung empfängt, und um diesen Thron stehen weitere 24 Throne, auf denen Älteste sitzen. Diese Ältesten symbolisieren alle Gläubigen, alttestamentliche und auch neutestamentliche Gläubige, die der Herr Jesus gerade in den Himmel gebracht hat, so wie es in 1. Thessalonicher 4 beschrieben ist. Und im 4. Vers heißt es also hier in Kapitel 4: Und auf den Thronen saßen 24 Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern und auf ihren Häuptern goldene Kronen. Das bedeutet, die Gläubigen dort auf den Thronen sind Könige und Priester. Die Könige symbolisieren die Kronen, symbolisieren königliche Herrschaft. Und die weißen Kleider kennzeichnen das Priestertum, wie es uns nach 2. Mose 28 vom Herrn, wie es vom Herrn angeordnet wurde. Schon im ersten Vers von Kapitel 5 schreibt der Johannes voller Anbetung, zweiten Teil des Verses, von Kapitel 1, meine ich, im 5. Vers von Kapitel 1: Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blute und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir haben diesen Text ja auch in unserem Liederbuch. Wir sind unserer Stellung nach zwar jetzt schon Könige, aber wir sind noch nicht im Amt. Wir sind jetzt noch, wenn wir es so wollen, Prinzen und Prinzessinnen. Das ist doch auch eine unvorstellbar hohe und würdevolle Berufung, die wir als Gläubige bekommen haben. Wie viel Ehre wird zum Beispiel Prinz Charles zuteil, obschon der wahrscheinlich niemals König werden wird. Wir aber doch mit Sicherheit. Außerdem sind wir alle Priester. Das ist auch eine hohe Berufung zum Dienst im Heiligtum. Wir haben uns heute Morgen daran erinnert. Wir haben ja diesen Dienst gerade in der vorigen Stunde hier ausgeführt. Und wir werden in Zukunft im Himmel diesen Dienst in Vollkommenheit ausführen. Und zwar bis in Ewigkeit, das heißt ohne Ende. Das wird nie mehr aufhören. Und am Ende hier von Kapitel 4 werfen dann die Ältesten, also alle Gläubigen im Himmel, ihre Kronen voller Anbetung vor dem ewigen Gott nieder, der auf dem mittleren Thron sitzt. Sie erweisen ihm alle Ehre, indem sie sagen in Vers 11, du bist würdig, o unser Herr und unser Gott, zu nehmen die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge erschaffen. Und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Wir Gläubigen haben alle königliche und auch priesterliche Würde. Aber wir empfinden dort, dass wir im Vergleich mit dem, der auf dem Throne sitzt, völlig unwürdig sind, dass nur ihm allein alle Herrlichkeit, Ehre und auch Macht gebührt. Obschon er uns auf der anderen Seite so wertschätzt, dass er alles das mit uns teilt. Und dann in Kapitel 5 setzt dann das Kapitel, was wir gelesen haben, setzt dann Johannes sein Thema über die Würde dessen, der auf dem Throne sitzt, fort. Haben wir gelesen, und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Throne saß, ein Buch, beschrieben inwendig und auswendig, mit 7 Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme ausrief, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Der ewige, dreieinige Gott auf dem Thron hat eine beidseitig beschriebene Buchrolle in Händen. Das ist etwas Ungewöhnliches. Eine Buchrolle wurde in der Regel nur auf der Innenseite beschrieben. Diese Rolle war aber komplett beschrieben, innen und außen. Diese Buchrolle, davon bin ich überzeugt, symbolisiert den ewigen Ratschluss Gottes. Gott hat von Ewigkeit her einen Plan mit seiner Schöpfung gehabt, von Ewigkeit her. Die Schöpfung ist aber durch die Sünde des Menschen unter den Fluch gekommen. Vieles ist durch die Sünde des Menschen schief gelaufen und läuft auch noch weiter schief. Wie kann Gott da seinen gefassten Plan mit der Schöpfung erfüllen? Kein Mensch kann aus eigener Kraft dem Plan entsprechen, den Gott in Bezug auf ihn gefasst hat. Und deshalb hört Johannes hier den starken Engel, der mit lauter Stimme ausrief, hier in Vers 2, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und dann stellt sich heraus, dass es im Himmel kein Geschöpf gibt, das dafür würdig ist. Es ist einfach keiner da. Weder unter den Ältesten, den Gläubigen des Alten und des Neuen Testaments, noch unter den Engeln. Und niemand in dem Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde, vermochte das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Dieses Dilemma lässt Johannes in Tränen ausbrechen. Und ich weinte sehr, weil niemand würdig erfunden wurde, das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Johannes sieht hier als Gesicht diese Situation, die wir bald erleben werden, wenn wir im Himmel sind. Als Ältester auf den Thronen sitzen und die Frage dieses Engels hören, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Als Johannes das Gesicht sah, weinte er. Später, wenn wir diese Situation in der Realität erleben, dann wird niemand weinen, denn im Himmel gibt es keine Tränen mehr. Für uns sind dann alles Leid und alle Tränen auf ewig vorbei. Aber uns wird dort im Himmel die Problematik beschäftigen, die wir hier sehen. wie denn alle Ratschlüsse Gottes in Bezug auf diese Erde sich erfüllen können. Auf der Erde wird es zu dieser Zeit noch drunter und drüber gehen. Ist ja unser Thema jetzt gerade im Buch Daniel. Wenn die Gläubigen entrückt sind, da werden Märtyrer in der großen Drangsalzeit verfolgt werden. Diese Frage hier, diese Problematik wird aber zum Glück schnell geklärt werden. Vers 5. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel. Hier tritt ein Ältester zu Johannes, kein Engel. Die Ältesten sind ein Bild von uns. Die Engel verfügen nicht über die Einsicht in die Wege Gottes, die wir heute als Gläubige haben dürfen. Das gilt auch heute schon. Wir als Gläubige wissen viel mehr von Gottes Handeln mit dieser Welt als die Menschen dieser Welt. Zur Zeit Daniels war das noch anders. Da sehen wir immer, dass ein Engel kam, dass Gabriel kam. Aber heute, wo das Wort Gottes in der Vollkommenheit vollendet ist, da ist das anders. Der Geist Gottes auf dieser Erde ist. Wir wissen mehr von der Zukunft als die Menschen dieser Welt, wenn wir sorgfältige Bibelleser sind. Wir dürfen heute schon wissen, was passiert, wenn wir dort auf den Thronen im Himmel sitzen und wenn dieses Buch geöffnet wird. Der Älteste sagt, siehe, es hat überwunden der Löwe. Es gibt also doch einen, der würdig ist, das Buch der Ratschlüsse Gottes zu öffnen. Und das nur, weil er überwunden hat. Haben wir auch heute Morgen dran gedacht und gelesen und es ausgedrückt, dass da einer war auf dieser Erde, der den Ansprüchen Gottes voll Genüge getan hat. Er hat überwunden. Deshalb konnte er das Buch öffnen, weil er den schwersten Kampf aller Zeiten auf sich genommen und gesiegt hat. Wir haben an diesen Kampf gedacht, heute Morgen, den er in Gethsemane hatte. Wir können nicht ermessen, wie schwer der Kampf des Herrn Jesus war, als er das Erlösungswerk vollbrachte. Denken wir da noch ran, was wir heute Morgen gelesen haben, wie er in Gethsemane gekämpft und überwunden hat, als sein Schweiß wie große Blutstropfen von der Erde herab zur Erde herabfielen. Er hat gekämpft im wahrsten Sinne des Wortes wie ein Löwe. Er ist ja auch der Löwe, weil er aus dem Stamm Juda ist. Jakob hatte seinen Sohn Juda in seinem Segen als Löwen bezeichnet und ihm alle Herrschaft verheißen, bis auf Schilo, das heißt den Herrn Jesus. Ich will aus 1. Mose 49 das lesen mal. 1. Mose 49, Vers 9. Juda ist ein junger Löwe vom Raube. Mein Sohn, bist du emporgestiegen? Er duckt sich. Er legt sich nieder wie ein Löwe und wie eine Löwin. Wer will auf ihn, wer will ihn aufreizen? Nicht weichen wird das Zepter von Juda, noch der Herrschaftsstab zwischen seinen Füßen hinweg, bis Schilo kommt. Und ihm werden die Völker gehorchen. Das ist eine glasklare Prophetie auf den Herrn Jesus. Er ist der Löwe aus dem Stamm Juda. Er ist auch zugleich die Wurzel, das heißt der Nachkomme Davids. Den David prophetisch gesehen hat und obschon er sein Sohn ist, sein Nachkomme ist, ihn Herr nannte. Da hat der Jesus die Schriftgelehrten dran erinnert, an die Stelle in Psalm 110. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Als solcher hat der Herr Jesus königliche Würde über Israel und schließlich auch über alle Völker der Erde. Und er hat das Recht, das Buch der Ratschlüsse Gottes und des Gerichtes Gottes zu öffnen, weil er der Löwe ist, der überwunden hat. Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Nun scheint Johannes sich zu dem Thron des ewigen Gottes umzudrehen, um den Löwen zu sehen, den, der überwunden hat und würdig ist, das Buch zu nehmen. Aber was sieht er, wieder erwarten? Ein Lamm, wie geschlachtet. Anstelle eines imposanten Löwen sieht er ein kleines, verachtetes Lamm. In jeder Hinsicht das völlige Gegenteil eines Löwen. Hier sehen wir, wie der Herr Jesus überwunden hat. Wir haben auch heute Morgen daran gedacht. Nämlich, indem er ohne Widerspruch sich schlachten ließ. Johannes sieht dieses Lamm wie geschlachtet. Das heißt, er sieht ein Tier, dem die Kehle durchschnitten wurde und dessen Blut herausgeflossen ist. Wo befindet sich dieses Lamm? Nicht mehr am Kreuz, nicht mehr im Grab, sondern inmitten des Thrones. Gerd hat heute Morgen noch gelesen vom Kreuz, dass der Herr in der Mitte hing. Hier ist das Lamm inmitten des Thrones. Das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Den die Menschen verachtet haben, den sie abgelehnt, misshandelt und schließlich hingerichtet haben, den nimmt Gott und umgibt ihn auch als Mensch hier vollkommen mit göttlicher Herrlichkeit. Den stellt er mitten in seinen Thron. Den, der hier auf der Erde den Willen Gottes vollkommen erfüllt hat, wie wir es gelesen haben, auf den Psalm 1 schon so hinweist, den beauftragt Gott auch in Zukunft seinen Willen in Bezug auf diese Erde zu erfüllen. Der allein ist würdig, das Buch zu öffnen, und der empfängt hier nach dem Vers 7 das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Throne saß. Zunächst aber hier noch kurz etwas zu der Beschreibung hier des Lammes in Vers 6. Johannes sah also ein Lamm, das sieben Hörner hatte und sieben Augen, welches die sieben Geister Gottes sind, die gesandt sind über die ganze Erde. Hörner bedeuten, das haben wir jetzt sehr oft im Propheten Daniel gesehen, sind ein Symbol für vollkommene Macht. Kapitel 7 und 8, das kleine Horn, wir sahen es beim Widder und den Tieren. Wer aber hat vollkommene Macht? Das ist nur Gott selbst. Das ist der, der auch die sieben Augen hat, die sieben Geister Gottes. Der Jesus als Gott der Sohn ist nicht nur allmächtig, er ist auch allwissend. Er sieht alles. Ihm entgeht nichts. Er hat seinen vollkommenen Geist über die ganze Erde gesandt. Und er ist durch seinen Geist auch allgegenwärtig. Er ist aber auch der, zugleich der Mensch wurde, der als Mensch Anspruch auf den Thron Davids hat. Der Löwe aus Juda, er ist zugleich der, der überwunden hat, indem er das Lamm Gottes wurde, das stumm zur Schlachtung gegangen ist. Und das bald im Himmel das Buch aus der Rechten dessen empfangen wird, der auf dem Thron sitzt. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamme. Und sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, welches die Gebete der Heiligen sind. Nun beginnt das für würdig befundene Lamm, das Buch zu nehmen und es Siegel für Siegel zu öffnen. Und jedes Siegel bedeutet Gericht für diese Erde. Da fallen zunächst die vier lebendigen Wesen nieder. Diese vier lebendigen Wesen sind Symbole für Gottes vollkommene Regierung über diese Erde durch Gerichte, ausgeführt teilweise durch Engel, aber auch durch Menschen. Mit diesen vier lebendigen Wesen ist der Thron Gottes verbunden. Diese Wesen als Ausdruck von Gottes vollkommenen Gerichten, diese Wesen fallen vor dem Lamme nieder. Aber nicht nur die, auch alle erlösten Gläubigen des Alten und des Neuen Testamentes, die 24 Ältesten. Und sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Die Harfe ist uns als Musikinstrument aus den Psalmen bekannt. Sie ist das Instrument des Lobpreises und der Anbetung und wird oft im Hinblick auf das tausendjährige Reich erwähnt im Alten Testament. Die goldenen Schalen weisen darauf hin, dass die Ältesten Priester sind, was ja schon im ersten Kapitel im sechsten Vers deutlich wurde. Sie sind an erster Stelle Anbeter, ersichtlich an ihren Harfen, und darüber hinaus sind sie Priester und leisten im Himmel Fürbitte. Das Räucherwerk in den Schalen sind ja die Gebete der Heiligen. Für uns selbst werden wir als vollkommene Heilige im Himmel nicht mehr zu bitten haben. Da gibt es nichts mehr zu bitten für uns. Aber es gibt zu diesem Zeitpunkt, in der Stunde der Versuchung, Kapitel 3, Vers 10, vor der der Herr uns ja bewahren will, durch Entrückung, in dieser Stunde der Versuchung, durch die die Gläubigen der Drangsalzeit gehen, da gibt es Gläubige auf der Erde, die dem Evangelium des Reiches geglaubt haben und die schwere Verfolgungen erleiden. Und für die tun wir Fürbitte. Die Gebete dieser bedrängten Gläubigen auf der Erde, die werden wir in diesen Schalen vor den Thron Gottes bringen. Im Himmel werden wir vollkommenen Priesterdienst ausüben, in Anbetung und in Fürbitte. Aber wir sind auch heute schon Priester. Als solche sollten wir heute schon tiefe Anbetung, aber auch Fürbitte für alle Heiligen darbringen. Das dürfen wir heute schon tun. Dafür haben wir Gelegenheit, jeden Sonntag und auch jeden Dienstag, jeweils in der ersten Stunde unseres Zusammenseins. Und sie singen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott erkauft durch dein Blut aus jedem Stamm und Sprache und Volk und Nation und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Wenn wir also in vollkommener Anbetung vor dem Lamme im Himmel niederfallen, dann singen wir ein neues Lied. Ein Lied, dessen Text wir allerdings heute schon kennen. Wir bringen diese Anbetung nicht im Hinblick auf uns, auf die unendlich großen Segnungen, die wir bekommen haben, so wie wir es auf dieser Erde immer tun. In unserer Anbetung im Himmel kommen wir gar nicht mehr vor. Da geht es nicht einmal mehr um Dank, denn Dank steht immer in Verbindung mit dem, was wir empfangen haben oder was wir geworden sind. Unsere Anbetung im Himmel besteht aus Lobpreis, aus der höchstmöglichen Bewunderung für die Person des Herrn, aber nicht mehr aus Dankesäußerungen im eigentlichen Sinne. Wir werden dort nicht mehr damit beschäftigt sein, was wir empfangen haben und geworden sind. Wir werden, so wie es nach dem Vers 10 im vierten Kapitel, unsere Kronen dem Herrn zu Füßen legen und nur noch mit seiner Würde und seiner Herrlichkeit beschäftigt sein. Du bist würdig, das Buch zu nehmen. Wie schön wäre es, wenn auch unsere Anbetung heute schon mehr in diese Richtung ginge und nicht nur im Dank für unsere Vergebung der Sünden stecken bliebe. Wenn die Ältesten, also wir zusammen mit allen Gläubigen des Alten und Neuen Testamentes bis zur Entrückung dieses Lied singen, du bist würdig, dann nennen wir auch unmittelbar den Grund dafür. Denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott erkauft durch dein Blut aus jedem Stamm und Sprache und Volk und Nation und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Die größte Bewunderung für die Person des Herrn Jesus gründet sich immer auf sein Werk, das er vollbracht hat. Durch dieses Werk hat er für Gott erkauft. Hier steht im Urtext, im Grundtext nicht, dass er uns erkauft hat. Das kann man aus wörtlich, aus guten, wortgetreuen Übersetzungen nehmen. Einige Übersetzungen wie die Luther, da heißt es auch, dieses Wort, bei Übersetzungen wie Luther, die sich dem Grundtext nicht so verpflichtet fühlen, da heißt es, dass er uns erkauft hat, obschon das natürlich auch wahr ist. Aber darum geht es hier nicht. Im Himmel kommen wir in unseren Gedanken überhaupt nicht mehr vor. Da geht es nur um einen, so wie wir das auch in einem Liede hier singen. O Vater, einer ist vor allen. Auf den blickst du mit Wohlgefallen. Da sehen wir im Himmel nur diesen einen, der alles in dieser Schöpfung als Schöpfer besitzt. Nachdem es durch die Sünde verdorben war, alles durch sein Werk am Kreuz für Gott zurückgekauft hat. Er ist nach Matthäus 13 der Kaufmann, der den Acker, der die Welt bedeutet, erkauft hat. Um diesen Schatz in diesem Acker, seine Gemeinde für Gott zu besitzen. Er ist der Löser aus dem Alten Testament, der nach 3. Mose 25 das Land für Gott erkauft hat, um es als Erbe für Gott besitzen zu können. Er ist der sich ein großes Volk aus der Sklaverei erkauft hat und der als Erbe die Frau erkauft hat, mit der das zurückgekaufte Land verbunden war, wie wir das im Bilde vom Boas und der Ruth sehen. Und ich sah und ich hörte eine Stimme, viele Engel um den Thron her und um die lebendigen Wesen und die Ältesten. Und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende. um tausende mal tausende, die mit lauter Stimme sprachen: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Segnung. Es gibt noch andere, die in den Lobpreis des Lammes mit einstimmen. Und das sind die vielen Engel. Wahrscheinlich alle, die es gibt. Da sehen wir aber einen Unterschied zu den Ältesten. Das heißt zu uns, den erlösten Gläubigen von dieser Erde. Zunächst fällt auf, dass die Engel nicht wie wir das neue Lied singen, sondern dass sie nur sprechen. Ihre Einsicht in die Ratschlüsse Gottes sind, wie gerade schon erwähnt, nicht so tief wie bei uns, den erlösten Gläubigen, den Ältesten in diesem symbolischen Bild. Deshalb sind ihre Motive für den Lobpreis und die Anbetung auch nicht so tief. Sie haben ja auch persönlich gar keinen Anteil am Erlösungswerk des Herrn Jesus auf Golgatha. Trotzdem haben sie aber mit angesehen, als der Herr Jesus, ihr Schöpfer, als das kleine Lamm unter den größten Leiden gekreuzigt wurde. Und jetzt sind sie voller Freude und erkennen die Würde des Lammes an. Seit ihrer Schöpfung haben die Engel dem Herrn Jesus als Gott, dem Sohn, als ihrem Schöpfer Lob gebracht. Aber hier sehen wir, dass sie ihn nun auch als das geschlachtete Lamm erkennen und anbeten. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Segnung. Sie wünschen, dass dieses Lamm als dem Löwen, der überwunden hat, alle Macht und Weisheit und Stärke für die Regierung des Universums zur Verfügung gestellt wird. Obschon sie ja nicht mit ihm regieren. Im Hebräer 2 heißt es, denn nicht Engeln hat er unterworfen den zukünftigen Erdkreis. Es ist uns vorbehalten. Mit ihm. Sie werden immer Diener bleiben, aber sie stimmen in die Anbetung mit ein. Sie wünschen, dass alle Ehre und Herrlichkeit und Segnung oder Lobpreis niemand anders als dem Lamme zuteil wird. Sie wünschen, dass niemand da ist, der irgendwelche Ehre für sich beansprucht und damit dem Herrn im Weg steht, wie das heute leider noch unter uns so oft der Fall ist. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meere ist, und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Throne sitzt, und dem Lamme die Segnung und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es kommt einmal der Zeitpunkt, da werden wir nicht nur die Ältesten, die Gläubigen des Alten und Neuen Testamentes mit einstimmen. Und zwar dann, wenn zu Beginn des tausendjährigen Reiches die Erde vom Fluch befreit wurde und der Herr Jesus mit uns, den Ältesten, zusammen in Herrlichkeit über das Universum herrscht. Dann werden die Ratschlüsse Gottes, die er von Grundlegung der Welt angefasst hatte, erfüllt sein. Dann wird endlich der Herr Jesus in derselben Schöpfung, die durch die Sünde unter dem Fluch lag, in derselben Welt, in der er verworfen wurde und unsäglich leiden musste, dann wird er endlich in derselben Welt geehrt und verherrlicht sein. Und die vier lebendigen Wesen sprachen: Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Die vier lebendigen Wesen symbolisieren Vollstrecker des Gerichts Gottes. Und die stimmen mit ihrem Amen zu, dass dem Herrn das alles zurecht zusteht. Die Gerichte über diese Welt auszuführen und auch die Friedensherrschaft in Herrlichkeit zu übernehmen. Das erkennen sie an, dass ihm das zusteht. Wir als die Ältesten können dann nur noch niederfallen und anbeten. Und wir haben hier, wenn wir das sehen, in diesem Kapitel, wir sehen, was vielleicht schon in naher Zukunft geschehen wird, wenn der Herr Jesus uns als seine Gemeinde, seine Braut von dieser Erde entrückt und in den Himmel bringt. Unsere Tätigkeit im Thronsaal des Himmels wird uns symbolisch ohne Zeitaspekt hier geschildert, bis in alle Ewigkeit. In Vers 8, da bringen wir noch als Räucherwerk die Gebete der Heiligen, die sich noch auf der Erde befinden. Als Märtyrer im Kampf. Dann singen wir das neue Anbetungslied von der Würde des Lammes. In Vers 11 stimmen alle Engel mit ein. Und in Vers 13 sind also die Märtyrer während des tausendjährigen Reiches auch bei uns im Himmel und singen das neue Lied. Da stimmt die ganze Schöpfung mit ein. Es wird also immer ein größerer Kreis werden. Da stimmt die ganze Schöpfung mit in das Lob des Lammes ein. Und unsere Anbetung setzt sich in alle Ewigkeit fort. Wir liegen oder knien vor dem Throne des ewigen Gottes. Das tun wir als Älteste zusammen mit den alttestamentlich Gläubigen. Gibt es denn also keinen Unterschied zwischen uns und den Gläubigen des Alten Testamentes? Doch, den gibt es. Und der ist gewaltig groß. Und um den deutlich zu machen, habe ich noch den 24. Vers aus dem Evangelium des Johannes gelesen, aus Kapitel 17. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir sein. Wo ich bin, auf dass sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Johannes 17 ist ein ganz besonderes Kapitel. Da durften damals die Jünger und heute wir Zeugen eines Gespräches zwischen göttlichen Personen werden. Da befiehlt Gott, der Sohn, bei seinem Weggehen aus dieser Welt und seine Familie, die sich noch in dieser Welt befindet, die er hier erworben hat, da befiehlt er sie Gott, dem Vater, an, dass der Vater diese göttliche Familie in dieser Welt bewahrt, bis der Herr Jesus zurückkommt und uns in die Wohnungen des Vaterhauses zu holen. Diese Wohnungen werden wir beziehen, wenn der Herr Jesus zurückkommt, um seine Gemeinde, seine Braut von dieser Erde zu entrücken, nach 1. Thessalonicher 4. Wir werden also nicht nur im Thronsaal des Himmels zusammen mit den alttestamentlichen Gläubigen und den Engeln die Herrlichkeit des Herrn Jesus als Mensch bewundern und anbeten, wie uns das Buch der Offenbarung beschreibt. Wir werden ihn nicht nur als den Löwen und das Lamm bewundern, sondern wir haben auch im Gegensatz zu den alttestamentlichen Gläubigen Zugang zu den nicht geschaffenen Himmel. Da haben wir unsere Wohnungen, dort, wo kein anderes Geschöpf, ich denke auch kein Engel, je Zutritt hatte und haben wird. Da sind wir zu Hause. Und da werden wir nach dem Willen des Herrn Jesus auch viel, viel mehr von den Herrlichkeiten des Herrn Jesus sehen. Da werden wir seine Herrlichkeit vollkommen sehen, vollständig sehen und bestaunen, die er sich als Mensch erworben hat und auch an denen er uns dann Anteil gegeben hat, aber auch die, die er als Gott, der Sohn von Ewigkeit her, besitzt. An diesen können wir keinen Anteil haben, weil wir immer Menschen bleiben und niemals in die Gottheit eintreten können. Aber diese göttlichen Herrlichkeiten, die werden wir als einzige Geschöpfe zu Gesicht bekommen. Der Herr wird sie uns zeigen und wir werden sie bewundern, dort im Vaterhaus. Das geht noch weit über das hinaus, was wir in diesem Kapitel gesehen haben, was im Himmelsthronsaal stattfindet. Auf dass sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Dann werden wir die unermessliche Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn in seinem Schoß sehen. Gleichzeitig werden wir erkennen, dass es in dem Verhältnis zwischen dem Vater und dem Sohn einen Aspekt gibt, der weit erhaben ist über das, was wir empfangen können. Wir werden das aber als einzige Geschöpfe anschauen und genießen können, ich sagte schon. Weil dieser Vater unser Vater ist und mein Vater ist und dieser Sohn mein Leben geworden ist. Wie bald werden wir die Herrlichkeiten unseres Herrn in der Realität, nicht nur wie Johannes das sah, im Geist anschauen dürfen und mit entsprechender Anbetung antworten. Die Zeit ist mehr als reif dafür. Aber wir brauchen bis dahin nicht zu warten. Wir können seine Herrlichkeit durch sein Wort belehrt im Glauben erfassen und heute schon anbeten und den Anfang von dem machen, was wir in aller Ewigkeit tun werden. Dadurch können wir jetzt schon dem Herrn Ehre geben und den Vater erfreuen, der solche Anbeter sucht in der Zeit, in der sein Sohn auf dieser Erde immer noch verworfen ist.